Er wusste, dass er sterben würde, und er wusste, dass er nichts dagegen tun konnte. Er war kein Krieger, er konnte nur hoffen, dass es schnell ginge. Hyrten stand neben Dilaf. Wie befohlen stand er völlig reglos da. Sie hatten einen Kreis gebildet. 50 Dakora, Sarene und Hyrten mit einem einzelnen Mönch in der Kreismitte. Die Dakora hoben die Hände und die Männer links und rechts von Hyrten legten ihm je eine Hand auf die Schulter. Sein Herz fing zu hämmern an, als die Männer aufleuchteten und die Knocheninschriften unter ihrer Haut zu strahlen begannen. Ihn überkam ein Zittern. Dann verschwand K.E. um sie her. Sie tauchten in einer ihm unbekannten Stadt wieder auf. Die Häuser am Rand einer nahegelegenen Straße waren hoch und miteinander verbunden, im Gegensatz zu K.E. mit seinen einzeln stehenden niedrigen Bauten. Sie waren in Theod angekommen. Die Gruppe stand immer noch im Kreis, aber Hyrten bemerkte, dass der Mann in der Mitte jetzt fehlte. Hyrten erschauderte, als ihn Bilder aus seiner Jugend heimsuchten. Der Mönch in der Mitte war Brennstoff gewesen. Sein Fleisch und seine Seele waren verbrannt, ein Opfer, um im Gegenzug augenblicklich nach Theod transportiert zu werden. Dilaf trat vor und führte seine Männer die Straße entlang. Soweit Hyrten es beurteilen konnte, hatte Dilaf den Großteil seiner Mönche mitgenommen und Arelon in den Händen gewöhnlicher fjordellischer Soldaten gelassen, mit ein paar Dakoran als Aufsehern. Arelon und Elantris waren besiegt. Die nächste Schlacht wurde in Theod geschlagen. In Dilafs Augen konnte Hyrten sehen, dass der Mönch erst zufrieden wäre, wenn jeder einzelne Mensch aonischer Herkunft tot war. Dilaf wählte ein Gebäude mit flachem Dach und gab seinen Männern ein Zeichen, hinaufzuklettern. Es fiel ihnen nicht schwer, ihre gesteigerte Stärke und Beweglichkeit half ihnen dabei, Flächen hinaufzuspringen und emporzuklettern, die kein normaler Mensch erklimmen konnte. Hyrten wurde hochgehoben und über die Schulter eines Mönches geworfen, und der Boden schien zu verschwinden, als er die Häuserwand hinaufgeschleppt wurde, und das ohne die geringsten Schwierigkeiten, obwohl er seine Rüstung trug. Die Dakora waren unnatürliche Monstren, doch ihre Kraft gebot dennoch eine gewisse Ehrfurcht. Der Mönch ließ Hyrten unsanft auf das Dach fallen, so dass Hyrtens Rüstung auf dem steinernen Boden schepperte. Als der Giorn mühsam aufstand, traf sich sein Blick mit dem der Prinzessin. In Sarenes Gesicht spiegelte sich wilder Hass wieder. Sie gab natürlich ihm die Schuld. Ihr war nicht bewusst, dass Hyrten in gewisser Weise genauso ein Gefangener wie sie selbst war. Dilaf stand am Rand des Daches und ließ den Blick über die Stadt schweifen. Zahlreiche Schiffe hielten auf die gewaltige Bucht von Theo zu.
»Wir sind zu früh«, sagte Dilaf und ging in die Hocke. »Wir werden abwarten.«
Galadon konnte sich beinahe einbilden, die Stadt läge friedlich da. Er stand auf einem Felsblock an dem Berghang und beobachtete, wie die Morgendämmerung langsam über K.E. glitt, als zöge eine unsichtbare Hand die dunklen Schatten fort. Beinahe gelang es ihm, sich einzureden, dass die Rauchschwaden von Kaminen stammten und nicht von aschgrauen Häuserruinen. Um ein Haar konnte er glauben, dass es sich bei den Tupfern, die die Straßen säumten, nicht um Leichen handelte, sondern um Büsche oder Kisten, dass das karmesinrote Blut auf den Straßen lediglich eine Sinnestäuschung war, welche die Strahlen der frühen Morgensonne ihm vorgaukelten. Galadon wandte sich von der Stadt ab. K.E. mochte friedlich sein, aber es war kein heiterer Friede, sondern die Stille, die mit dem Tod kam. Es nützte nichts, sich etwas anderes zu erträumen. Ohne diesen Hang zur Selbsttäuschung hätte er sich vielleicht gar nicht erst von Raoden aus der elantrischen Gosse ziehen lassen. Er hätte nicht hingenommen, dass der einfach gestrickte Optimismus eines einzelnen Mannes ihm den Verstand benebelte. Er hätte nicht zu glauben begonnen, dass das Leben in Elantris aus etwas anderem als Schmerz bestehen könnte. Er hätte nicht zu hoffen gewagt. Leider hatte er Raoden Gehör geschenkt. Wie ein Rulo hatte er sich Raodens Träumen hingegeben. Einst war er der Meinung gewesen, nie wieder Hoffnung empfinden zu können. Er hatte sie weit fortgescheucht, weil er ihren unbeständigen Gaukelbildern misstraute. Dabei hätte er es belassen sollen. Ohne Hoffnung hätte er sich keine Sorgen machen müssen, enttäuscht zu werden.
»Dolokhen, Sule«,
murmelte Galadon mit einem Blick auf den unbeseelten Raoden, »da hast du mir ein ganz schönes Durcheinander eingebrockt.« Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass er noch immer hoffte. Das Licht, das Raoden entfacht hatte, flackerte weiterhin in Galadons Brust, egal wie sehr er versuchte, es auszutreten. Die Bilder der Zerstörung von Neu-Elantris waren noch frisch in seinem Gedächtnis. Maresche mit einem gewaltigen, ausgefransten Loch mitten in der Brust. Der stille Kunsthandwerker Tahan, dessen Gesicht unter einem großen Stein zertrümmert lag, aber dessen Finger immer noch zuckten. Der alte Kahar, der ganz Neu-Elantris praktisch im Alleingang gesäubert hatte, dem ein Arm und beide Beine fehlten. Galadon hatte inmitten des Gemetzels gestanden und geschrien, weil Raoden sie im Stich gelassen hatte. Ihr Prinz hatte sie für Sarene verraten. Und trotzdem hoffte er noch immer. Sie war wie ein kleines Nagetier, das verängstigt von all dem Zorn, der Wut und Verzweiflung in einem Winkel seiner Seele kauerte. Doch jedes Mal, wenn er die Hoffnung packen wollte, entwischte sie in einen anderen Teil seines Herzens. Das war der Grund gewesen, warum er die Toten zurückgelassen hatte und auf der Suche nach Raoden aus Elantris hervorgekrochen war. Aus irgendeinem völlig irrationalen Grund hatte er immer noch geglaubt, der Prinz könne alles wieder gut machen. »Du bist der Narr, Galadon, nicht Raoden«, schalt Galadon sich verbittert. Er konnte nicht anders, denn so war er nun einmal.
»Aber du hast es besser gewusst.«
Dennoch hoffte er. Ein Teil von Galadon glaubte immer noch, dass Raoden alles wieder in Ordnung bringen würde. Dies war der Fluch, mit dem sein Freund ihn belegt hatte, der böse Keim des Optimismus, der sich einfach nicht entwurzeln ließ. Galadon empfand immer noch Hoffnung, und das würde wahrscheinlich bis zu dem Augenblick so bleiben, in dem er sich in den Tümpel gleiten ließ. Wortlos nickte Galadon Karata zu, und sie hoben Raoden auf. Sie waren bereit für die letzten paar Meter bis zu dem Teich. In wenigen Minuten würde er sowohl Hoffnung als auch Verzweiflung los sein. Elantris lag im Dunkeln da, obwohl die Morgendämmerung längst hereingebrochen war. Die hohen Mauern warfen ihre Schatten und ließen kein Tageslicht durch, sodass die Nacht noch ein paar Augenblicke länger währte. Hierher, an die eine Seite des breiten Eingangsplatzes, brachten die Soldaten Lokel und die anderen Adligen. Eine weitere Gruppe Fjordella errichtete einen riesigen Holzhaufen, in dem sie Teile von Häusern und Möbelstücke in die Stadt schleppten. Überraschenderweise waren nur sehr wenige der eigenartigen Dämonenkrieger zugegen. Nur drei beaufsichtigten die Arbeiten. Bei den übrigen Männern handelte es sich um normale Soldaten, deren rote Wappenröcke über den Rüstungen sie als deretische Mönche auswiesen. Sie arbeiteten rasch, ohne je in Richtung der Gefangenen zu blicken. Anscheinend dachten sie lieber nicht darüber nach, wozu das Holz benutzt werden würde. Lokel versuchte ebenfalls nicht darüber nachzudenken. Jala schmiegte sich dicht an ihn. Sie zitterte angstvoll am ganzen Leib. Lokel hatte sie zu überreden versucht, aufgrund ihres swordischen Blutes ihre Freiheit zu erflehen, aber sie hatte sich geweigert. Sie war so still und sanft, dass manch einer sie fälschlicherweise für schwach hielt, aber jeder, der sie so sähe, wie sie freiwillig bei ihrem Ehemann blieb, auch wenn es den sicheren Tod bedeutete, hätte seinen Irrtum schnell eingesehen. Unter all den Geschäften, Verträgen und Preisen, die Lokel je für sich hatte verbuchen können, war Jallas Herz bei weitem das wertvollste Gut.